weil ich spreche diese Proklamation am Anfang ja auch für mich mit, weil man denkt ja manchmal, naja, du hast die Predigt ja geschrieben, und da muss ich euch sagen, nee, ganz so ist es nicht. Der Autor ist jemand anderes. Und ich schreibe nur auf, was ich denke zu hören, und wenn ich denn hier stehe und predige, dann kommt immer noch mal zwischen 50% und 80% dazu, was dann spontan mir vom Herrn geschenkt wird, und ich weiß, ich bin der Handschuh, weißt du, und er ist die Hand. So, deswegen, ich brauche auch diese Predigt. Ich brauche nämlich immer wieder ganz frisch Gnade und Kraft. Und diese Predigt entstand aus der Überschrift für dieses Jahr, fürs Christuszentrum Limburg. Wir stellen uns immer unter eine oder zwei Bibelstellen, dieses Mal waren es tatsächlich zwei, für das Jahr, wo wir vorher Gott fragen, Iris und ich, und fragen, Gott, was hast du für dieses Jahr besonders, was ist dein Schwerpunkt für uns als Kirche? Und da kamen diese beiden Schriftstellen, die möchte ich jetzt am Anfang direkt auch lesen. Also unsere Jahreslosung oder Jahresmotto für 2020. Jeremia 32, 40 und 41 Jahre. Gott spricht, und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohl zu tun. Dein Lächeln strahlt über mir, haben wir gerade gesungen. Genau darum geht's. Da kommt dieses Lied her aus dieser Bibelstelle. Überlegt nun mal, Gott möchte, dass wir ganz nah bei ihm bleiben, damit er sich über mich und über dich freuen kann. Und zwar nicht nur freuen, sondern freuen kann, uns wohlzutun. Ein Wohltäter ist ja jemand, der durchaus sehr beliebt ist. Wie gesagt, wenn du einen reichen Freund hast, der interessiert ist, dir wohlzutun, mag es sein, dass er dir deine Schulden bezahlt, dass er dir ein Häuschen hinstellt, dass er dir ein neues Auto kauft. Oder was auch immer, das tut er, weil er das kann. Und vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber ich habe einen reichen Juden zum Freund. Jesus Christus. Und das ist mein Wohltäter, versteht ihr? Der will uns wohltun. Das ist, wer er ist. Die zweite Bibelstelle für unser Jahresmotto ist 1. Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Ich mag das. Ich mag das, wenn Gott uns etwas klar macht und sagt, ich bin nicht nur der Blablabla-Gott. Verheißungen sind nett, aber Verheißungen, die eintreffen, die zutreffen, die kraftvoll sind, die sind richtig gut. Und das ist, wie ich Gott kennengelernt habe, so sind seine Verheißungen zu uns. So, wir sehen also hier beides. Wir sehen die Gnade. Gott will uns wohltun, hat zweimal in dieser einen Bibelstelle klar gemacht, ich will euch wohltun, ich will euch Gutes tun, ich will euch segnen. Und das Zweite, was er sagt, das Reich Gottes kommt in Kraft. Daraus besteht dieses Reich, in dem wir zumindest als Christen gerne leben möchten. Und ich habe ein, zwei Zitate oder vielleicht auch ein paar mehr hier reingenommen, weil ich sie so klasse finde. Das erste ist von Bill Johnson, Pastor der Bethel Church in Kalifornien, Redding. Hier heißt es, sobald wir unsere völlige Abhängigkeit von seiner Gegenwart akzeptieren und einen Hunger danach entwickeln, trifft seine Kraft auf unsere Schwachheit. Eine wunderbare Kollision. Unser größtes Defizit besteht darin, dass wir ohne seine Salbung nichts Erwähnenswertes zustande bekommen. Der Heilige Geist riss am Pfingsttag die Himmel auf und entließ seine Gegenwart in einen neuen Tempel mit Fehlern behaftete Menschen aus Fleisch und Blut. Das war neu, weil bis dahin war der Tempel ein perfekt gebautes Gebäude. Am Anfang die Stiftshütte, später der Tempel, in den seine Gegenwart wohnen wollte. Und nun, Pfingsten, wir feiern es heute, wurde der Tempel verändert, multipliziert in schwache Menschen wie dich und wie mich. Lass uns über Gnade reden. Ein zweites Zitat, diesmal von Smith Wigglesworth. Gott hat keine Verwendung für jemanden, der nicht hungert und dürstet nach mehr von ihm und seiner Gerechtigkeit. Er hat keine Verwendung für dich, wenn du deinen Hunger verloren hast, deinen Durst verloren hast, wenn du denkst, du hast ja alles. Ja, ich weiß, nach ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten mit Gott kommen solche Anwandlungen, man wird bequem, das Alter kommt dazu und schließlich sitzt man immer noch vielleicht im Gottesdienst, aber ohne Hunger, ohne Erwartung, ohne Leidenschaft, ohne Begeisterung, ohne dass ich darauf warte, dass Gott mich als Handschuh nimmt, über seine Hand zieht und mit mir etwas, durch mich etwas Größeres tut als bisher. Das ist was, übrigens, was ich hier meinte. Ich lese gerade das Lukas-Evangelium und ich lese es in einer Art und Weise, wie ich es noch nie gelesen habe. Ich lese es wirklich sehr langsam. Ich lese Kommentare dazu und ich kau das vor, ich lese es laut. Immer wieder. Ich glaube, gestern habe ich 4 oder 5 Verse nur geschafft und bin heulend zusammengebrochen, weil Gott mit mir da sehr, sehr tief umgeht. Und ich lese viele Dinge das erste Mal scheinbar, obwohl ich es wahrscheinlich schon 100 Mal gelesen habe oder öfters. Wenn wir ins zweite Kapitel schauen, im Vers 40 steht, Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Wir sehen, wie Jesus seine Karriere begonnen hat, indem die Gnade Gottes auf ihm Platz nahm. Nur 12 Verse weiter lesen wir, Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. So, wenn Gottes Gnade mit dir ist und auf dir ist, dann würde es mich wundern, wenn die Menschen in deiner Umgebung nicht Freude an dir haben. Weil Gnade, sehen wir gleich noch, ist unverdiente Gunst. Das ist genau das, was Gott an der ersten Bibelstelle von heute gesagt hat, in Jeremia. Er hat gesagt, er will uns Gutes tun, er will es uns schenken. Das ist Gnade, weil wir verdienen das ja gar nicht. Okay, wir haben Jesus als Kind, wir haben Jesus als Jugendlichen gerade gesehen. Wir gucken uns Jesus als Mann an. Was steht hier? Johannes 1, Vers 17. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. So, er hat die Gnade offensichtlich nicht verloren. Als Baby, als Kind, als Jugendlicher, als Mann, er war umgeben, er war erfüllt mit Gnade Gottes. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4,33, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. So sehen wir also, Jesus als Kind, Jesus als Jugendlicher, Jesus als Mann und wir alle heute haben Zugriff auf unverdiente Gunst, auf Gnade Gottes. Nun, unverdient, Gnade bedeutet gratis. Das heißt, wir haben dafür nichts zu leisten. Wir können sie uns nicht verdienen. Das ist ja für manch einen fast schon das schwerere Ding. Ja, ich kann das nicht annehmen. Kennt ihr so Sätze? Ja, warum eigentlich nicht? Wie wäre es denn, wenn wir andersrum denken würden? Ich kann mir das gar nicht leisten, das abzulehnen. Gott will mich segnen. Wer wäre ich, dass ich sagen kann, nein, nein, nein. Er ist oft unser Stolz. Ne? Der tatsächlich uns sogar vor Segen bewahrt. Und das ist nicht so weise. Wir wissen aber auch, Gnade ist tatsächlich mit einem Auftrag verbunden. Das heißt, Gnade ist nicht einfach nur da, damit es uns gut geht. So, dann könnten wir ja alle die Beine hochlegen als Christen. Wir haben die Gnade, wir sind gerettet. Jetzt warten wir mal auf unseren Tod oder dass Jesus Christus wiederkommt. Und dann ist ja alles in Butter. Ganz so ist es dann auch nicht. Weil die Gnade wird zwar nicht gegeben wegen Leistung, aber sie wird gegeben, damit wir etwas damit tun können, was wir sonst nicht tun könnten. Das heißt, Gnade befähigt uns und bevollmächtigt uns für eine Leistung, wenn du es so willst. Die Leistung rettet uns nicht. Die Leistung macht uns bei Gott auch nicht wohlgefälliger. Aber die Leistung schenkt uns eine tiefe Befriedigung. Denn wenn ich weiß, wofür ich hier bin, dafür etwas tun darf und merke, wie Gott sich dazu stellt und wie Dinge passieren, die sonst nie passieren würden, weil ich eben der Handschuh, ich hätte eigentlich mitbringen sollen, hatte ich meinen Handschuh hier, einen Handschuh mitgebracht, das macht Spaß. Das ist gut. Wir haben früher immer mit unseren Jungs, wo die noch kleiner waren, Thomas, die kleine Lokomotive gesehen. Und Thomas ist diese kleine blaue, wisst ihr? Die ist kleiner als die großen Lokomotiven und so nicht so schnell und nicht so stark. Aber das größte Lob, was es in diesen Geschichten immer gibt, ist nicht, oh, du bist aber eine schöne oder eine große. Nein, das größte Lob ist, du bist eine nützliche Lokomotive. Dein Leben ist für was gut. Du bewirkst was Positives. So, ich glaube, das ist, wo wir uns alle nachsehen, jeder von uns. Egal, ob das ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Rentner oder alles dazwischen ist, wir alle sehen uns danach, dass unser Leben tatsächlich nützlich ist, einen Unterschied macht, sinnvoll ist, gestalterisch mit reinbringt, weil natürlich der Schöpfer Gott in uns wohnt. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Erinnert euch, sprechender Geist. Wir wollen etwas kreieren, etwas ins Leben bringen, was andauert. Nun, die Auswirkungen der Gnade möchte ich noch kurz anschauen und dann gehen wir auch schon zur Kraft. Weil Gnade bewirkt immer Grundsätzliches. Das Grundsätzlichste überhaupt ist die Liebe. Wenn du Gnade von Gott hast, hörst du auf, andere ständig zu verurteilen und sogar weniger sie zu beurteilen. Weil du erkennst, wie unzulänglich du selbst, ich selbst aus mir heraus bin, dann werde ich vorsichtig sein, dich zu kritisieren. Weil wenn du mich dann anschaust, hättest du auch einiges zu sagen. So sieht's aus. Und weil Gott sich entschieden hat, mich so zu lieben, wie ich bin, erkenne ich immer mehr, dass auch ich berufen bin, Menschen einfach so zu lieben, wie sie sind. In ihrer Unvollkommenheit. So wie Gott mich liebt. Dann kann ich leicht vergeben. Auch das passiert, wenn ich Gnade habe. Als gnädiger Mensch, ein anderes Wort ist barmherzig, vergibst du schnell. Du trägst den Leuten nichts nach, du führst kein Büchlein oder eine Strichliste, das hat der alles an mir getan, sondern du lässt ganz schnell los. Weil du genau weißt, wenn du selbst anderen keine Gnade gibst, verlierst du sie von Gott. Also ist Gnade doch abhängig? Ja, abhängig ist sie, nicht von Leistung, aber von dem Spiegeln dessen, was Gott dir gibt. Das ist wie bei Vergebung. Jesus sagt, ich vergebe dir, alles kostenlos. Aber in dem Moment, wo du dich weigerst, anderen zu vergeben, verlierst du sie vollständig. Und wenn Gott mir nicht mehr vergibt, habe ich ein großes Problem. Größer als irgendein anderes, das ich mir aussuchen könnte. Denn dann ist der Himmel nicht mehr sicher. Und das ist übel. Also das ist richtig gefährlich. Wenn du Gnade hast, gibt es andere Auswirkungen, nämlich Freude. Freude findet immer statt, wo Gnade ist. Wo großzügige Menschen sind, stell dir das vor, einfach mal vom Weltlichen her, großzügige Menschen, die nicht sagen, oh, du musst mir aber noch 2,50 Euro geben für das Cola, was ich dir mitbezahlt habe, sondern sagen, ist in Ordnung. Da kommt Freude auf, da bist du entspannt, da ist kein Krampf, weißt du, da ist Freude, da ist Freiheit, da ist auch Frieden, das, was wir uns hier wünschen. Und vor allem ist das Sorgenfreiheit und Angstfreiheit. Und ich bin ein Fan von Sorgen- und Angstfreiheit. Weil ich weiß, wie viel besser es mir geht, wenn die beiden Dinge nicht mehr in meinem Leben da sind und erst recht nicht herrschaftlich da sind. Ich habe noch ein Zitat von Herrn Wigglesworth. Er sagte einmal, ich bin sicher, dass wir auf der falschen Seite des Kreuzes sind. Unsere Botschaft ist Liebe, Liebe, Liebe. Aber sie sollte Buße, Buße, Buße sein. Johannes der Täufer kam mit der Botschaft, tut Buße. Der Heilige Geist kam mit derselben Botschaft. Tut Buße, Buße, Buße und glaubt. Siehe Apostelgeschichte 2,38. Was hat das alles mit Pfingsten zu tun? Alles. Es ist das Geheimnis für unser Versagen. Buße tun heißt, sich von der Sünde abwenden und das Werk der Gerechtigkeit und Heiligkeit zu üben. Und jetzt sind wir im zweiten Punkt des Tages, nämlich in Kraft. Kraft hat zu tun mit der Erkenntnis, wie wichtig Buße ist. Buße ist ein altmodisches Wort, vielleicht hast du es so noch nie gehört oder gar keine Vorstellung. Buße heißt, mir tut's leid. Bitte verzeih mir, vergib mir. Ich kehre um von einem Weg, den ich als falsch erkannt habe. Und Gott hat klare Richtlinien für richtig und falsch. Das ist kein schwammiges Ding, ja, es gibt ja immer eine Mitte und gibt ja auch kein Schwarz-Weiß. Das gibt's in einigen Bereichen tatsächlich nicht. Aber im Evangelium gibt es das sehr wohl und sehr eindeutig. Das zu überlesen, ist eine Kunst. Nun lasst uns mal weiter zur Kraft und zu Jesus gehen, unserem Anfänger und Vollender. Im Lukas-Evangelium 1,75 steht, da kam ein alter Mann, der selbst ja gerade ein Vater geworden ist. Und er zitiert, er spricht prophetisch. Er sagt, Johannes den Täufer geboren, ihr kennt die Geschichte. Zacharias heißt der Mann. Und er sagte unter anderem, und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Er zitierte hier oder er erfasste ein prophetisches Wort zusammen und sagte, das ist das Ziel von Gott für uns. Ein Leben ohne Angst. Ein Leben, wo wir ihm dienen. Und zwar leidenschaftlich, begeistert. In Gerechtigkeit, in Frieden. Nicht mit schlechtem Gewissen und religiösen, ich muss und darf nicht und all dem, sondern begeistert, friedvoll, freudvoll. Wenn wir Kraft definieren wollen, gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ich habe mich heute mal für eine ganz andere entschieden, nicht das Wort Dynamo auszulegen, sondern ich glaube, das Wort Glauben ist auch eine starke Definition von Kraft im Neuen Testament. Wir wissen, dass deine Werke deinen Glauben zeigen. Das hat nicht nur Wigglesworth gesagt, sondern das ist, was wir auch in den Evangelien lesen. Zeig mir deine Werke und ich zeige dir deinen Glauben. Also doch wieder Leistungsevangelium. Nein, kein Leistungsevangelium. Die Frage ist doch, wenn Werke ein Indikator für Glauben sind, dann zeigen mir fehlende Werke meinen fehlenden Glauben. Ja, liebt Gott mich dann nicht mehr? Das ist überhaupt nicht die Botschaft. Die Botschaft ist vielmehr, ich selbst bin einen Schritt zu weit von dem Ort weg, wo ich sein könnte und sollte. Und wenn ich das erkenne, habe ich die Chance, diesen Schritt wieder in die richtige Richtung zu gehen. Deswegen Buße, Buße, Buße. Wir als Christen sollten dieses Wort lieben, weil Buße ist immer der Weg raus. Wo auch immer du gerade steckst, in welcher Falle des Feindes oder des Lebens, wenn du Buße tust, kommst du raus. Wenn du nicht Buße tust, ist das nur ein Zeichen für Stolz und Hochmut. Keiner soll meine Schwächen sehen. Du hast schon verloren, wenn du so denkst. Du wirst nirgendwo ankommen, geistlich. Buße kostet was, aber Buße ist all das wert. Glaube kann ich definieren als Risiko. Das ist eine wichtige Definition sogar, weil tatsächlich, es kostet mich etwas zu glauben. Vielleicht lacht mich jemand aus auf der Arbeit, weil er sieht, ich nehme das wirklich ernst mit Jesus. Vielleicht wenden sich Leute von mir ab, vielleicht verliere ich sogar meinen Job. Glaube ist Risiko. Wenn du zu deinem Nachbarn gehst und sagst, ich glaube, Jesus heilt dich jetzt und betest mit ihm und es ist nicht sofort alles wieder in Ordnung, Risiko. Was denken die jetzt von mir? Was kümmert es dich? Was hast du zu verlieren? Jesus hat gesagt, wir sollen genau das tun. Und er stellt sich dazu. Und da gibt es so viele Beispiele. Ich mag das Beispiel nach wie vor von Todd White. Ich weiß nicht mehr, in welchem Buch ich es gelesen habe. Er sagte, ich habe 700 Mal mit Kranken gebetet, weil ich wirklich glaubte, Gott will heilen durch mich. 700 Mal ist nichts passiert. Der 701., der ist geheilt worden. Und dann frage ich immer, mit wie viel hast du schon gebetet, ohne dass was passiert ist? Mit 10? Mit 20? Mit 100? Vielleicht noch nicht. So, warum machen wir nicht einfach weiter? Warum tun wir nicht das, was die Bibel sagt, das richtig ist? Und überlassen die Endergebnisse dem Himmel. Also ich fahre damit sehr gut. Auch bei mir ist nicht jeder immer geheilt worden, aber ich bin sicher, es wären wahrscheinlich hunderte Leute nicht geheilt worden, wenn ich aufgehört hätte, weiterzumachen, zu beten, für Heilung zu glauben. So, Glaube kann ich auch als Hingabe definieren. Kraft kommt aus der Hingabe. Ich mag unseren Vorhang. Hingabe, Kraft bedeutet, mich hinter den Vorhang zu begeben oder zumindest hinter den Vorhang zu greifen. Der Vorhang ist jetzt sozusagen die geistliche Welt, die himmlische Welt. Ich greife hinter den Vorhang und hole die Dinge nach vorne, die wir brauchen in dieser Welt. Die Heilungszusage zum Beispiel von Gott. Jesaja 53, Vers 5 wäre ein Beispiel dafür. Oder wenn es um Geld geht, Versorgung aus dem Philipperbrief. Gott gleicht all meinen Mangel aus. Ich hole die Dinge aus dem Reich des Himmels hinein in diese Welt. Das ist etwas, was Kraft tut und wofür Kraft gegeben wurde. Ich zitiere jetzt Kenneth Copeland aus dem Buch Grenzenlose Liebe. Er sagte, wenn wir keine Kontrolle über unser Fleisch haben, Fleisch meint den alten Menschen, die Begierden, die wir haben, die Sehnsüchte, die Nicht-Geheiligten. Wenn wir keine Kontrolle über unser Fleisch haben und wenn Gott keine Kontrolle über unser Fleisch hat, wird jemand anderes die Kontrolle übernehmen. Und dieser jemand ist der Teufel selbst. Und wenn der Teufel unser Fleisch kontrolliert, wird er dann letztlich auch unser ganzes Leben kontrollieren. So einfach kann ich definieren, wer Kraft ausübt in und durch mein Leben. Nun, wir wissen, Kraft hat einen Preis. Ich gehe jetzt zurück ins Lukas-Evangelium, ins 4. Kapitel, wer mitlesen will, die Verse 5 und 8 zu Beginn. Wir wissen, Jesus wurde nach seiner Taufe in die Wüste geführt und da kam jemand, den er schon lange kannte. Er war mal Anbetungsleiter im Himmel. Und dann fiel er, weil er sich gegen Gott stellte und ist bekannt heute als der Teufel. Also ein Dämon, ein Geschöpf, das Gott geschaffen hat und das von Gott bestraft wurde und noch mehr bestraft werden wird. Aber er hat eben eins mitgenommen, nämlich die Herrschaft über diesen Planeten. Also Adam und Eva versuchte mit dem Sündenfall, wisst schon, die Frucht, die sie nicht essen dürften. In dem Moment bekam er das, was normal für die Menschen gedacht war, nämlich Herrschaft über den Planeten. Und die hat er bis heute über alles, was Christus nicht anbetet. Also wenn dein Leben nicht Christus anbetet, ist das eine gefährliche Situation, weil dann stehst du unter der Herrschaft des Feindes. Nun, dieser Teufel kam tatsächlich zu Jesus. Ich meine, das ist eine Frechheit eigentlich. Ne? Da kommt der Sohn Gottes, und die kennen sich wirklich von allem Ewigkeit her wahrscheinlich. Und er geht zu ihm und versucht ihn auf seine Seite zu ziehen, der Rebell. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben. Und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Juhu! Wie leicht hätte es Jesus haben können. Kein Kreuz, kein Tod, kein Leid, keine Verachtung, kein Sport. Er wäre Kaiser der ganzen Erde geworden mit einer Entscheidung. Und der Teufel konnte das tatsächlich vergeben, weil es ihm gehörte. Die Bibel nennt ihn den Gott dieser Welt durch den Sündenfall. Das ist nur so ganz nebenbei. Ist nicht Thema heute, aber tatsächlich, er konnte das anbieten. Es war ihm rechtmäßig zu diesem Zeitpunkt. Und Jesus lehnte ab, das wissen wir, Gott sei Dank. Was mir aufgefallen ist, ist, dass dieser selbe Teufel vorher und bis heute dieses Angebot Menschen macht. Er bietet dir nicht die ganze Erde an. Braucht er gar nicht. Eine Karriere im Showbusiness für dich. Du wirst ein Wirtschaftsgenie. Du wirst ein Startup machen, was Millionen verdient. Du wirst jeden Nacht eine andere Frau im Bett haben. Was auch immer. Er kommt mit denselben alten Tricks. Und er sagt, du musst nur eins machen. Bet mich an. In irgendeiner Form. Bet Geld an. Bitte Macht an, bitte Sex an. Irgendwas, nur nicht Gott, auf keinen Fall Gott. Und dann gebe ich dir das. Und so viele fallen drauf rein. Klar, die meisten wissen gar nicht, dass das Herr Teufel ist. Die denken, na, es ist irgendwie das Universum, lässt es mir zufallen oder irgendwas. Und dabei verlieren sie so viel. Wie viele Stars nehmen sich das Leben, in dem Moment, wo sie es nicht mehr auf die Reihe bekommen, mit all dem umzugehen. Anderes Thema. Das ist das Modell Ego. Okay, hier bekomme ich Kraft durch Ego. Mir wird geschmeichelt, ich gehe drauf ein und ich habe da eine gewisse Autorität und Kraft in meinem Leben, für eine gewisse Zeit. Das andere Modell, ich nenne das das Modell Dienen. Das sehen wir im Lukas 4, 18 und 19. Weil nur wenige Verse nach der Versuchung beschreibt Jesus seine Überzeugung und seinen Auftrag. Und er beschreibt es folgendermaßen. Der Geist des Herrn ist auf mir, ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Welch ein guter Plan. Jesus hat nicht vergessen, wofür er da war. Er blieb seinem Auftrag treu und erlebte ihn. Und deswegen sitzen wir jetzt hier oder du vor deinem Bildschirm und das sagen, dieser Jesus ist in meinem Herzen. Er hat mich gerettet aus so viel mehr als nur von der Hölle. hat mich gerettet aus einem Leben, das sonst ganz anders verlaufen wäre. Oder vielleicht, je nachdem, wann du dich bekehrt hast, auch anders verlaufen ist. Je länger du ohne ihn gelebt hast, desto mehr weißt du zu schätzen, was er für dich getan hat. Nun, jetzt wissen wir ein bisschen was über Gnade und auch was Kraft ist. Lass mich noch einen Gedanken dazu sagen. Pfingsten war die Rekrutierung einer neuen Armee, einer Special Force, einer speziellen Truppe. Zu Pfingsten wurde ein neues Modell, sozusagen eine neue Spezies auf den Plan gerufen, nämlich Menschen, die nicht nur, es gab im Alten Testament auch solche Menschen, Könige, Priester und Propheten, die konnten bis zu einem gewissen Maße vom Heiligen Geist gefüllt sein und geführt sein. Aber die Masse, für die war das unmöglich. Unerreichbar. Und jetzt zu Pfingsten geschah das größte Wunder, das wir uns vorstellen können, nämlich der Heilige Geist wurde in einer Art und Weise auf diesen Planeten geschickt. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit, eine Person. Und war empfangbar von jedermann in der Art und Weise, wie es vorher nur Christus konnte. Oder eben diese Personengruppen, die ich vorhin nannte. Wir wissen, dass Jesus in Johannes 14 gesagt hat, geht hin und tut dieselben Werke, wir lesen gerade ein Buch darüber, einige von euch, und sogar die größeren, dieselben, die ich getan habe. Ich meine, da bleiben wir mal kurz stehen. Wir sollen das tun, was Jesus getan hat. Das Evangelium verkünden, Kranke heilen, Dämonen austreiben und Tote auferwecken. Alles klar, Jesus, wo sind die Toten, wo sind die Kranken? Das ist, was er gesagt hat. Nur können wir das nur tun, mit der Kraft, die er auch hatte, stimmt's? Ich kann aus mir heraus niemanden heilen oder andere Dinge tun dieser Art. Und Jesus konnte das auch nicht. Auch das übersieht manch einer. Als Jesus auf die Erde kam, hat er seine Gottheit abgelegt. Das heißt, er war ganz normal Mensch. Bis zu seiner Taufe mit etwa 30 Jahren. Und dann kam der Heilige Geist auf ihn, sogar sichtbar wie eine Taube. Und von diesem Moment an verwandelte er Wasser in Wein, heilte die Kranken, predigte das Wort, hat Jünger ausgebildet, hat Tote auferweckt, hat Dämonen ausgetrieben. Und dieser Jesus sagte, und wenn ich gehe, tut ihr dasselbe, ihr Christen. Weil was heißt Christen? Diese neue Rasse, von der ich sprach, das sind kleine Christusse. Hier sitzen einige. Und du bist einer, wenn du Jesus Christus dein Leben gegeben hast. Kleine Christusse, die hat man dann relativ schnell als Christen bezeichnet. Kleine Christusse. Warum? Weil sie dieselben Dinge taten wie der große Christus. Nein, du bist deswegen nicht gleich wie Gott, aber du bist ähnlich wie Gott. Und du bist ähnlich ausgestattet und du bist sein Kind. Und du bist geliebt und du bist gewollt und du fängst an, diese Werke zu tun. Wir lesen es dann in Epheser 6, die Waffenrüstung. Da steht nicht, du wirst eine gute Waffenrüstung bekommen, weil du sollst ja auch coole Sachen tun. Sondern Paulus schreibt, du wirst dieselbe Waffenrüstung haben, die Jesus Christus hatte, als er seinen Auftrag auf dieser Erde begann. Den er übrigens an uns übergeben hat, den Auftrag. So, er gab uns Auftrag und er gab uns Waffenrüstung. Das wäre jetzt wieder ein Thema für sich. Was meint das genau, diese Waffenrüstung? Da lest mal Epheser 6, steht alles beschrieben. Und da gibt es auch, glaube ich, schon ein paar coole Predigten bei uns in unserer Mediathek. So, wir gehen jetzt dahin zu sehen, was dieses Leben im Geist denn meint. Wie kann ich denn in Gnade und Kraft leben, so wie der Herr das für mich vorgesehen hat? Und hier habe ich mal 9 Tipps zusammengeschrieben. 9. Hör gut hin. Vorher noch 2 Bibelstellen. Zum einen Lukas 3,8. Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst meint. Bibelstelle 2, Galater 6,9. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Also es geht um Früchte, die wir bringen sollen, und es geht darum, dass wir die richtigen Dinge beständig tun sollen, weil dann kommt Erfolg. Seid ihr bereit für die Tipps? Habt ihr euren Blog bereit liegen? Wenn nicht, kriegt ihr am Dienstag vielleicht ja von meiner Frau auch das Handout hierzu. Tipp 1. Bleibe in ihm. Das heißt, liebe ihn, tu seinen Willen, glaube seinen Worten. Vertraue ihm. Lern ihn kennen. Verbring Zeit mit ihm. Lass ihn nicht Nummer 10 auf deiner Tagesplanung sein. Mach ihn zur Nummer 1 in deinem Leben. Ganz praktisch. Im Alltag. Ganz und gar. Je wichtiger er ist, desto mehr kannst du von ihm bekommen. Weil er will dir immer geben, aber welche Zeit nimmst du dir, von ihm zu empfangen? In ihm zu bleiben ist ein Lifestyle, ein Lebensstil. Und manch einem täte es gut, hier ein oder zwei Rituale einzuüben, die dir helfen, diesen Lebensstil zu implementieren. Ja, Rituale sind nicht die Lösung. Aber wenn in den Ritualen die richtigen Dinge passieren, dann kann das sehr hilfreich sein, in guten wie in schlechten Zeiten an den wirklich wichtigen Dingen festzuhalten. Also mein Leben ist mit Ritualen gefüllt, die ich als richtig und hilfreich empfinde. Und die halten mich da, wo ich sein will. Auch wenn ich mich mal nicht danach fühle, auch wenn ich keinen Bock habe, das zu tun. Meine Rituale sind fest. Da gehört morgens die Bibel dazu. Und ein Gespräch mit Gott. Das geht gar nicht anders. Das ist ein Teil meiner Rituale. Ja, und wenn du dich nicht danach fühlst, tue ich es trotzdem. Weil es richtig ist. Warum sollte ich es nicht tun? Ja, wenn du doch keine Lust hast. Meine Lust leitet mich nicht. Meine Gefühle leiten mich nicht. Ich leite meine Gefühle. Das ist eins meiner Grundverständnisse und Grunderkenntnisse überhaupt, die in einem Leben dich weiterbringen, in allen Bereichen übrigens. Lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten. Die sind heute da und morgen da. Lass dich von der Wahrheit leiten. Und die Wahrheit ist eine Person, die heißt Jesus Christus. Und die leitet weise. Zweiter Tipp. Behalte seine Worte beständig in dir. Deswegen wiederhole ich hier, nimm sie täglich frisch zu dir, wie ein frisches Stück Obst oder ein gutes Stück Gemüse, etwas, was dir Vitamine, was dir Nährstoffe gibt. Und weißt du, in Zeiten wie dieser erkennt man eine Sache, nämlich ob ich gelernt habe, mich selbst zu ernähren. Bin ich abhängig von, oh, da muss aber mein Zellleiter oder mein Kleingruppenleiter muss mir das aber vorkauen oder mein Pastor oder mein Ehepartner oder wer auch immer. Lerne dich selbst geistlich zu ernähren. Nicht, weil dein Vater dich dahin drückt oder dein Ehepartner oder dein Sohn oder keine Ahnung, wer das tun kann, sondern weil du erkannt hast, das Beste, was du dir antun kannst, ist in ihm zu bleiben und sein Wort in dir bleiben zu behalten. Und das wird dich begeistern. Auch gerade dann, wenn du nichts fühlst. Drittens, trage seine Rüstung. Genau, jetzt müsstest du Epheser 6 dir anschauen und herausfinden, was alles dazugehört. Lass mich dir nur so viel an dieser Stelle sagen. Mit dieser Rüstung wurde der Feind besiegt, und zwar ein für alle Mal. Der Teufel kennt diese Rüstung. Er riecht das Leder der Gamaschen, die dann auf seinem Hals gestanden haben. Er erkennt es und er hasst diese Rüstung. Weil wenn er die Rüstung sieht, wie sie jemand trägt, sieht er nicht mehr dich oder mich. Er sieht Christus. Und das ist genau der, von dem er flieht. Ja. Auch da haben wir neulich uns eine Bibelstelle aus dem Philipperbrief, glaube ich, auch angeschaut. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Nicht vor, aber von. Weil wenn wir widerstehen mit seiner Rüstung, alles ist gut. Er hat jedes Wunder mit dieser Rüstung getan. Und mit ihr blieb er gegen alle Widerstände in Gottes vollkommenem Willen. Mit dieser Rüstung überwand er auch die Versuchung vom Teufel. Und wir alle erleben immer wieder auch Versuchungssituationen, Prüfungssituationen, die nicht von Gott kommen, sondern von der anderen Seite. Vierter Tipp, ist vielleicht der teuerste von allen. Lebe als lebendiges Opfer. Das habe ich hier an der Stelle schon ein, zweimal gesagt und mir ist es wichtig. Weil letztendlich ist das der Gipfel von Hingabe. Wenn du sagst, Gott, ich will für dich leben. Ich will mein Leben für dich ausgeben. Ich will bereit sein, das zu tun, was du willst, auch wenn es nicht das ist, was ich eigentlich wollte. Oft wirkt es tatsächlich zusammen, dass Gott uns vorbereitet hat, mit unserem eigenen Willen, dass er konform geht zu dem, was Gott für unser Leben geplant hat. Das ist in ganz vielen Bereichen so. Aber manchmal gibt es auch Fehlprägungen in uns, die uns auf einen anderen Weg gebracht haben. Und dann zu sagen, okay Gott, ich würde lieber das machen, aber weißt du, ich weiß, dass das hier dein Wille für mich ist und darum werde ich das tun, was du willst und nicht das, was ich will. Das hat Jesus selbst getan. Erinnert euch, als er vor dem großen Stein kniete und betete im Garten Gethsemane, kurz bevor er gefangen genommen wurde. Was sagte er dann, während ihm der Schweiß wie Blutstropfen die Stirn runterlief? Er sagte, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Das war so ein Moment, weißt du, wo man auch verstanden hätte, wenn er gesagt hätte, okay, blass es ab, Vater, ich bring die Legionen Engel hier, hau mich hier raus. Das will ich nicht. Ich will nicht am Kreuz enden. Ich will das nicht. Ich kann mir gut vorstellen, er war auch Mensch, dass sein Fleisch gesagt hat, ich will das nicht. Bitte nicht. Und er hätte die Freiheit gehabt. Deswegen hat er auch zu Pilatus gesagt, ich habe die Freiheit, mein Leben zu geben und zu nehmen. Und er hat es gegeben. Es ist nicht von ihm genommen worden, wie der Teufel erst glaubte. Sein Irrtum war für ihn schlimm. Und die Erkenntnis war grausam. Und für uns war es Leben im Überfluss bis heute. So. Gut ist zu wissen, du musst in der Regel nicht um Jesu Willen sterben. Aber um Jesu Willen leben ist auch Opfer. Und zwar ein Opfer, das Hingabe braucht. Fünfter Tipp. Sondere dich ab. Ja, wie? Ich soll doch Leute erreichen für Jesus, oder? Ja. Aber achte darauf, wo du dich aufhältst. Ist es ein Ort, wo du Einfluss nimmst oder wo du beeinflusst wirst? Und wenn dieser Einfluss auf dich kommt, ist er gut oder schlecht? Du solltest dich nicht an Orten aufhalten, wo schlechter Einfluss auf dich überkommt, aber du keinen guten nehmen kannst. Das ist sinnlos. Das ist so ein bisschen wie Selbstmord in Raten. Halte dich fern von Leuten, die dich negativ beeinflussen und von dir gar keinen Einfluss wollen. Das gibt es leider auch. Und frage Gott, wo sind die Orte, wo sind die Menschen, die offen sind, dass ich Einfluss nehmen kann durch das, was Gott mir gegeben hat. Meide Menschen, meide Filme, meide Dinge, die dich negativ beeinflussen. Wir unterschätzen massiv die Medien in unserer Zeit. Von der Soap, von der Serie über gewisse Filme bis hin zu scheinbar harmlosen Dingen, die wir über YouTube oder Facebook oder wo auch immer eingespielt bekommen. Gerade jetzt, wir wissen ja, es gab schon immer Leugner. Ne? Es gab die Holocaust-Leugner, gibt es immer noch wahrscheinlich. Es gibt Leugner der Mondlandung oder Leugner, dass die Erde rund ist. Es gibt Corona-Leugner. Und genauso gibt es bis heute Gottesleugner. Man nennt diese Menschen Atheisten oder Agnostiker. Menschen, die einfach sagen, Gott gibt's nicht, Gott kann es nicht geben und haben dann ihre Theorie dafür und glauben tatsächlich, dass das so ist. Warum sollte ich mich mit so etwas länger befassen? Macht keinen Sinn. Wenn ich keinen Einfluss nehmen kann, breche ich solche Zelte ab, weil es macht keinen Sinn. Es macht mich traurig, es macht die andere Seite traurig, weil sie mich ja auch nicht dahin bekommt, wo sie mich hinhaben will. Also kann ich nur noch beten und kann gucken, wo macht Gott eine Tür auf, dass ich Einfluss nehmen kann, der positiv ist. Smith Wigglesworth, nochmal ein Zitat. Denn nichts wird die Wahrnehmung der Seele mehr betäuben, als der Umgang mit irdischen Dingen, die nicht rein sind. Das hat jemand vor fast 100 Jahren gesagt. Da gab es noch gar kein Internet und Co. Und er wusste schon damals, gab es Dinge, die nicht rein sind. Heute redet man doch von dem Donau-Lied, diesem Lied, wo ein Mädchen vergewaltigt wird und es wird dann in den Bierzelten gesungen. Schon seit Jahrzehnten wird das gesungen, seit Jahrhunderten vielleicht. So, das war damals schon da. Das Lied ist über 100 Jahre alt. Unreine Dinge gab es damals schon. Früher waren die Filme ja alle besser, so mit Hans Moser und so, wo meine Oma geguckt hat. Wir haben uns ein, zwei davon angeguckt. Opernball und wir waren schockiert, welche Werte da schon ganz normal drüber kamen. Also das ist nicht alles besser gewesen früher, das ist eine Lüge. Sicher war einiges anders und auch einiges besser. Aber einiges ist heute vielleicht sogar besser. Anderes Thema. Lasst uns aufpassen, was unsere Seele betäubt. Weil eine betäubte Seele ist auch schnell eine geschlachtete Seele. Was macht man mit Tieren, bevor man sie schlachtet? Genau. Der Teufel ist ein Betäuber. Ein Profibetäuber. Der hat seinen Bolzenschussapparat immer in der Nähe. Diese Dinge töten ja auch nicht, die betäuben, dadurch, dass das Gehirn zerstört wird und dann werden Tiere geschlachtet. Nee, brauchen wir nicht. Sonder dich ab von Müll in deinem Leben und hab die Größe, das auch dir selbst zuzugeben. Nicht lieblos sein. Wir lehnen Menschen nicht ab, wenn wir sowas tun. Aber wir konzentrieren uns auf das, was getan werden kann. Und lassen uns nicht auspowern durch Dinge, wo wir eh nichts verändern können. Der Teufel liebt es, uns zu beschäftigen. Wenn du 10 Jahre für einen Mensch gebetet hast und verbringst mit ihm jede Woche eine Stunde und es ist nichts passiert, frag mal den Herrn, ist das wirklich er, der dich da in diese Gnade hineinführt? Oder ist es vielleicht der Teufel, der dich einfach nur beschäftigt hält, damit du bloß nicht auf die Idee kommst, nach jemand anderem zu suchen, der vielleicht innerhalb von 2 Wochen anders reagiert? 6. Tipp, bete in neuen Zungen. Melanie hat uns eben da hineingeführt. Und wie sie sagte, Pfingsten ist für uns Charismatiker ja jeden Tag. Es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht in Zungen bete. Aber es gibt Tage, wo ich das deutlich länger tue als zu anderen. Ich liebe das, auch hier in Lobpreiszeiten, da bin ich oft einfach nur unterwegs hier, laufe hin und her und bete in neuen Zungen. Weil, ja, was Melanie sagte, stimmt. Im 1. Korinther 14 siehst du die Kernwirkungen von dem Reden in neuen Zungen. Das eine ist, du erbaust dich selbst. Und mal ganz ehrlich, ich brauche das manchmal. Ich brauche manchmal tatsächlich Selbsterbauung. So, jetzt kann ich zu meiner Frau gehen, die erbaut mich manchmal auch, wenn ich das brauche. Aber oft ist es leichter, ich gehe erstmal zu Gott. Weil der erbaut mich immer, wenn ich es brauche. Und ein Weg dazu ist eben in neuen Zungen zu beten. Korasiam basta maparia la carolo stombo foria la siandui. Kendura la siambaria la socofo iekera la sai. Und die Friede Gottes, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, fließt in diesen Momenten in besonderer Weise. Das ist so, wie ich das erlebe. Und tatsächlich, meine Seele kommt zur Ruhe, mein Geist wird erfrischt und Dinge in mir beruhigen sich. Friede breitet sich aus, Freude bricht sich wieder Bahn. Das andere, was passiert, du sprichst göttliche Geheimnisse, du betest Gott an, du sprichst Dinge in Existenz, die du gar nicht verstehst, aber die der Heilige Geist vorbereitet hat für den Moment. Deswegen sprichst du sie aus in der Sprache, die du selbst nicht verstehst. Manchmal haben wir auch Auslegungen der Zunge, dass jemand tatsächlich versteht, was gesagt wurde, weil es zum Beispiel für die Gemeinde ist oder für eine Person, die anwesend ist. Auch das erleben wir. Also Zungenrede ist eine fantastische Sache. Wenn du es noch nicht hast, wir beten am Ende des Gottesdienstes für dich, dass du es empfängst. Jetzt, hier und heute, in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer, wo auch immer, in deiner Badewanne, wo auch immer du gerade bist. Zungenrede ist jederzeit empfangbar für jeden, der Jesus Christus lieb hat. Egal, du musst nicht in unserer Kirche sein. Du kannst in der stockevangelikalen oder katholischen Kirche sein. Du kannst trotzdem in neuen Zungen reden. Mehr als die Hälfte aller zungensprechenden Christen in Deutschland sind übrigens Katholiken. Nur so nebenbei. Es gibt eine große Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, charismatische Erneuerung, wo man in neuen Zungen spricht. Also es ist nicht eine evangelische Sache alleine, sondern die ist in allen Kirchen zu finden. In einigen zugegeben ein bisschen schwerer, weil das abgelehnt wird, aber wo man dort neutral ist, passiert es immer irgendwo. So, der Geist ist nicht zu bremsen, sei denn, man stellt sich gegen ihn. 7. Lass dich führen. Ja, wir haben keinen Führer mehr in Deutschland, das ist auch verständlich, aber wir haben hoffentlich noch Leiter. Und Leiter braucht man. Ich brauche Gott als Leiter, ich brauche auch manchmal Menschen, die mich leiten in irgendeinem Bereich. Meine Frau ist in vielerlei Hinsicht immer wieder Leiter für mich, um mich wohin zu bekommen, wo ich aus eigener Kraft so noch nicht landen würde, so schnell zumindest nicht. Smith Wigglesworth sagte, Jesus führte ein Leben der vollkommenen Aktivität. Er lebte im Bereich göttlicher Verabredung. Ich mag dieses Zitat, weil im Bereich göttlicher Verabredung zu leben, hört sich für mich sehr attraktiv an. Ich habe ein Date mit Gott. Ja, und er hat ein Date mit mir. Und in diesem Date kriege ich Dinge mit. Kriege ich einen Auftrag, kriege ich ein Geschenk, kriege ich eine Streicheleinheit, was auch immer. Gott hat was für mich dabei. Gott lässt mich ja nicht leerlaufen, im Gegenteil. Und deswegen werdet doch Christus ähnlicher. Wenn Jesus das gemacht hat, wenn Jesus diese vollkommene Aktivität nur leben konnte, weil er in göttlichen Verabredungen lebte, wir wissen, er ging morgens in seine Gebetszeit auf den Berg oder wo auch immer er gerade war und hatte Zeit mit seinem Papa, hatte im Alltag immer wieder mit ihm geredet und hat gesagt, ich rede nur, was ich ihn reden höre. Wie kann jemand mittags am Tag jemandem Heilungszusprechen und sagt, ich mache das, weil ich gerade Gott reden höre, wenn er Gott nicht hört? Also er hörte Gott nicht nur morgens. Denken ja manche Christen, oh, ich muss alle Antworten morgens kriegen. Gott sagt, was soll ich hiermit machen? Jetzt, ich muss los. Und Gott denkt, komm, relax, ich bin den ganzen Tag bei dir. Mir geht es so, ich stelle Gott morgens meine Fragen, ich habe morgens oft noch keine Antworten. Aber dann so irgendwann im Laufe des Tages, manchmal buchstäblich unter der Dusche oder wenn ich gerade auf der Bank liege und mache Bankdrücke, auf einmal kommt die Lösung. Ach, klar, ja, das ist von Gott, weil wisst ihr, Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Er ist schuld an den Antworten, die ich bekomme. Ich bilde mir da nicht ein, oh, das war jetzt Zufall oder ja, meine Gedanken haben das jetzt nachgearbeitet und kamen auf das Ergebnis irgendwo vom Universum zugeflossen. Gott ist der Antwortgeber. Unser Geist ist oft verstockt und oft nicht relaxed und all das. Und manchmal empfangen wir die wichtigsten Antworten, wenn wir am entspanntesten sind. Hast du schon mal gemerkt, du bist im Auto, stehst im Stau, kannst eh nichts tun, auf einmal kommen dir Gedanken. Darfst du ja kein Handy nehmen, aber vielleicht hast du irgendwo einen Block und dann schreibst du auch. Ja, ja, oh, super Idee. Ja, ja, so geht mir das oft. Da kommen die Ideen, dann kommen die ganz entspannt irgendwo, nicht unter Druck. So, Reife beständig. Weißt du, Reife ist kein Schimpfwort. Reife Männer und Frauen sind nicht hässliche Männer und Frauen. Reife Männer und Frauen sind die attraktivsten Menschen auf diesem Planeten. Und je mehr du reifst, egal was dein äußerer Körper macht, das ist eine andere Nummer, aber der innere wird Jesus immer ähnlicher. Und das fasziniert auch Menschen. Menschen lieben es, mit Leuten zu tun zu haben, die diese Reife mitbringen. Aber diese Reife kostet was. Sie kostet Zeit und sie kostet es wieder, die richtigen Dinge beständig zu tun. Zum Beispiel die Bibel zu lesen. Warum? Es kann doch nicht so einfach sein. Pastor, du sagst immer, ich soll die Bibel lesen. Was wäre, wenn es so einfach wäre? Die Bibel zu lesen, mit Gott zu reden und dann einfach das zu tun, was du erkennst in der Bibel. Und das jeden Tag. Stell dir mal vor, jeden Tag eine Lektion von Gott. Manchmal eine kleine, manchmal eine riesengroße. Und das über 10 Jahre, über 20, über 30. Viel weiter bin ich noch nicht, aber was kommt dabei raus? Was Gutes. Für dich und für andere. Glaub mir, Leute leben heute viel lieber in meiner Gegenwart als vor 20 oder 25 Jahren. Stimmt's? Da müsste ich sagen. Ja, einige hier, die kennen mich schon so lange. Ich glaube, da wird jeder nicken, der mich so lange kennt. Das ist einfach so, weil wenn jemand reift, wird er schöner, angenehmer, nicht mehr so biestig oder all die Kanten, die man so hat, die nicht so gut waren, die waren mit der Zeit einfach abgeschliffen, die waren weniger. Iron Man, wir sagen, Eisen schärft Eisen wie einen Mann den anderen. Wir schärfen einander ja auch. Auch wenn wir einander führen, manchmal dürfen wir einander führen, vielleicht bist du Kleingruppenleiter und führst jemanden. Das ist ja nicht, weil du besser bist oder mehr wert bist, vielleicht nicht mal, weil du mehr weißt, sondern weil Gott dich an die Position gestellt hat, ein Diener zu sein. Denn das ist, was ein Leiter ist. Ein Leiter dient. Jeder, der es andersrum macht, hat es nicht verstanden. So, Liebe und suche Korrektur. Wenn du einen Leiter hast, wenn du einen kleinen Gruppenleiter hast oder einen, mit dem du dich jetzt treffen kannst, im virtuellen Raum oder irgend sowas, dann ehre ihn und sei dankbar dafür. Dieser Mann, diese Frau müsste das nicht tun, was sie tut. Die könnte ein viel angenehmeres und ruhigeres Leben führen, wenn sie sich nicht um dich kümmern müsste. Weißt du? Ein Leiter zu haben, ist ein Geschenk zu haben. Und erst wenn ich das erkenne, und als Deutsche fällt uns das sehr schwer, weil Leiter ist ja immer verdächtig, ne? Weil das sind ja Autoritätspersonen, die sind immer verdächtig, die müssen immer kritisiert werden. Das ist nicht, wie Gott es sieht. Gott sagt, es ist mein Augapfel. Mit Augapfel soll man vorsichtig sein, man hat nur zwei davon. Okay, Tipp 8. Sprich niemals negativ über jemanden. Genau, es hat mit Reife zu tun. Niemals, niemals negativ über irgendjemanden. Ja, aber über den Politiker X muss man doch, musst du nicht. Aber doch wenigstens über meine Frau, musst du nicht. Mit niemandem. Wie würde diese Welt aussehen, wenn wir uns alle verbieten würden, egal über wen, etwas Negatives zu sagen? Es ist eine Sache, jemanden etwas zu spiegeln. Vielleicht jemanden, wo ich als Leiter sogar die Verantwortung habe, jemanden auf was hinzuweisen. Das ist eh unangenehm, keiner macht es gerne. Aber das in Liebe zu tun, das kann hilfreich sein. Aber was nutzt es, mit meiner Schwiegermutter über meine Frau zu reden? Weil da irgendwas nicht stimmt. Wem hilft es? Meinem Ego vielleicht. Ja, ich bin ja richtig. Sie ist ja falsch. Das ist ja oft, weshalb wir das tun. Ne? Wir wissen es ja besser als jetzt der Politiker X oder als dein Chef oder dein Pastor oder keine Ahnung, wen du gerade vor Augen hast. Smith Wigglesworth sagt hierzu. Die Nachfolger Jesu sollten so nüchtern und sensibel sein, dass sie nie gegen jemanden sprechen, egal ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Wie gesagt, das ist fast 100 Jahre her, dass das geschrieben wurde.
Ja, aber es stimmt doch, dass der mit der zusammenlebt und sie nicht mehr verheiratet. Ja, wir glauben, dass Christen keinen Sex haben sollten mit jemandem, mit dem sie nicht verheiratet sind. Das ist ganz klar. Das sagt die Bibel so. Aber warum sollte ich mit dir darüber reden, dass die Person X oder Y das vielleicht gerade tut? Ich sollte dann mit der Person X oder Y darüber reden und sie darauf hinweisen und sagen, liebe Schwester, das ist, was du tust, das ist Hurerei. Das ist Unzucht, sagt die Bibel. Du hast echte Probleme, wenn du damit nicht bald aufhörst. Nicht mit mir, aber mit Gott. Oder mit dem Teufel, der dann nämlich Einfluss bekommt und Einstieg bekommt. Will ja keiner. So, wenn ich das in Liebe sage, kann es sein, dass die Person was ändert. Und wenn nicht, ist es nicht mein Business. Es ist einfach nicht mein Business. Wenn du einen Fehler machst und ich sehe den und ich habe in deinem Leben irgendeinen Einfluss, weil du mir den gibst, dann darf ich dich darauf hinweisen. Aber ansonsten sollte ich anfangen, für dich zu beten und meinen Mund geschlossen halten. Ganz einfach. Wie oft kommen Leute zu dir, bei mir passiert das manchmal, die dir irgendwas erzählen. Und oft frage ich, ist es positiv? Nee, dann möchte ich es nicht hören. Langweilig. Die spannendsten Dinge sind doch nicht positiv. Hast du gehört, was der, was die? Bitte, du kannst das tun. Ich werde auch über dich dann nicht negativ reden. Zumindest nicht absichtlich. Mir passiert das schon auch nochmal, aber nicht mehr so oft. Weil ich bin tief entschlossen und entschieden, dass ich hier auf mich aufpasse. Denn ich habe gemerkt, wenn ich über dich negativ rede, komme ich in Probleme. Manchmal in ähnliche sogar. Ich habe das oft beobachtet, wie das Menschen so ging. Die haben wirklich über eine wirklich falsche Sache sehr laut geredet. Eine richtig falsche Sache, die Christen gemacht haben. Und die war falsch. Und die haben dann mit mehreren Leuten darüber geredet, haben sich aufgeregt, empört. Und ich habe oft gesehen, oft, also mehr als fünfmal, dass Leute danach in dieselbe Sache reingeraten sind. Genau dasselbe gemacht haben und oft noch einen höheren Preis bezahlt haben. So, ich bin sehr, sehr vorsichtig. Das ist wie mit dem Streitding, weißt du? Ich streite mich nicht mit dir. Wenn du Streit mit mir haben willst, such dir jemand anderen. Es klappt mit mir nicht lange. Also, da müsstest du mich schon auf einen ganz falschen Fuß erwischen. Ich bin nicht interessiert an Streit. Ich bin auch nicht interessiert daran, Recht zu haben. Ich bin auch nicht daran interessiert, über Leute zu reden, die was falsch machen, was ich richtig mache. Hat auch keiner was von. Ich bin daran interessiert, im Geist zu leben. Und das kostet einen Preis. Und der Preis heißt Gottesfurcht. Und Gottesfurcht bringt dich aus all diesen Dingen, diese neuen Schritte, die ich dir zeige, die sind klar, die sind nicht irgendwie Bernsees Ideen. Das sind ganz klare geistliche Grundprinzipien, die du überall im Neuen Testament, auch teils im Alten schon findest. Sprich niemals negativ über jemanden. Das ist vielleicht ein Punkt für Buße heute, für einige hier. Einige sind in ihrem Leben nie da angekommen, wo sie hin sollten, weil sie das immer noch tun. Das ist eine kleine Sache, scheinbar. Aber es vergiftet ein ganzes Leben und macht taub für Dinge, die Gott uns sagen will. Und der neunte Schritt, der ist schön. Riskiere dich zu blamieren. Wir suchen doch immer nach Gelegenheiten, uns vor möglichst vielen Leuten richtig doof anzustellen, oder? Aber doof anstellen ist das, was ich sehr oft tue. Ich lasse mich von Gott anstellen und bin dabei total doof, weil ich keine Ahnung habe, wie das passieren soll. Hab nur gehört, ich soll es tun. Mit Leuten beten zum Beispiel. Oder heute Morgen Heilungsgebet. Toaster. Und wie intelligent ist das? Vielleicht war das völlig aus dem Fleisch raus, aber ich hab's mal riskiert. Aber vielleicht sitzt doch jemand, der sagt, das war das Wort für irgendwas, was mir heute ganz viel sagt. Keine Ahnung. Aber ich riskiere es lieber, als dass ich nachher von Gott gesagt bekomme, hey, warum hast du es nicht gesagt? Ich wollte mich nicht blamieren. Du bist doch längst blamiert. Mein Ruf ist doch längst ruiniert. Also vor der Welt. Ist doch klar. Wenn man sich so offen zu Christus bekennt, in dieser Zeit heute, das muss ein Idiot sein. Das weiß doch jeder in Deutschland. Wenn du mich hier hörst und du kennst Jesus nicht, dann weißt du das ganz sicher. Und es ist mir egal. Weil ich hier was anderes glaube und erlebe. Okay? Ich habe einen Brief mitgebracht für euch, einen Auszug aus einem Brief von Wendell Schulz. Kennt ihr Wendell Schulz? Auch noch nie gehört. Das ist aus dem neuen Buch, diese Pflichtlektüre, die einige von euch gerade lesen, von Robbie Dawkins. Dieser Wendell Schulz, den ich auch nicht kenne, ich glaube, den die Welt nicht wirklich so kennt, aber einige Leute wohl inzwischen, der hat verschiedene Impulse bekommen, unter anderem eben auch Vorträge von Robbie Dawkins und entschied sich dann, etwas zu riskieren. Ich lese jetzt einen Auszug aus dem Brief, der auch in dem Buch veröffentlicht wurde. Das heißt, tut die größeren Werke oder so. Ich sagte dem Herrn, dass ich ein Jahr lang für jedermann beten würde, egal wo. Wenn während dieser Zeit nichts passieren würde, wüsste ich, dass das nichts für mich war. Nachdem ich in den ersten 4 Monaten für viele Menschen gebetet hatte, verletzte sich Kevin, einer meiner Freunde, während des Laufens am Knie. Ich betete für ihn und der Herr heilte Kevins Knie auf der Stelle. Seither habe ich erlebt, dass sich blinde Augen öffneten, zu kurze Beine herauswuchsen, taube Ohren geheilt wurden, Menschen aus ihren Rollstühlen aufstanden und anfingen zu laufen und hunderte Rückenleiden geheilt wurden. Ich habe euch von Todd White erzählt, der was Ähnliches erlebt hat. 4 Monate nichts zu erleben, ist bestimmt eine anstrengende Phase. Weil dann hast du so alle Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen schon mal durchgebetet. Und jeder weiß jetzt, was für ein Idiot du eigentlich bist. Ich spreche menschlich, würde Paulus jetzt sagen. Nicht dem Geiste nach. Wo bist du? Wir reden von einem Geist, von einem Jahr der Gnade und der Kraft. Wo bist du, wenn du das hier alles so hörst? Wenn du dir bewusst machst, was Gnade bedeutet und was Kraft meint, was Pfingsten freigesetzt hat. Wie oft greifst du hinter den Vorhang und holst dir Dinge ran? Wie oft spürst du, dass Gottes Hand unter dir als Handschuh ist und durch dich was tut? Wie oft? Was macht es mit dir? Ich habe einige solcher Predigten gehört in meinem Leben. Und es waren oft die Momente, die mir am meisten wehgetan haben. Oft tut mir das so weh, wenn ich die Apostelgeschichte lese. Und ich sehe diese Helden und Heldinnen und denke, wow, wir haben schon so viel Schönes erlebt hier im Christuszentrum. Gott hat durch mich schon wirklich wundervolle Sachen getan, aber wenn ich das sehe, fehlt noch so viel. In mir fehlt noch so viel. In meinem Dienst wäre noch so viel möglich. Dann wünsche ich mir, Herr, ich will den nächsten Schritt gehen. Ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist. Ich habe so viele nächste Schritte gegangen und ich werde bestimmt noch viele tun in meinem Leben, aber vielleicht ist es jetzt dein nächster Schritt. Und ich möchte zuerst die einladen von euch, die sagen, ich habe den Schritt auf Christus zu, in dieser Form, dass ich ihm mein ganzes Leben gegeben habe, also als lebendiges Opfer für ihn leben will, das habe ich noch nie getan. Oder ich habe es getan und ja, ich lebe aber nicht so. Ich bin wieder da, wo ich vorher war. Weißt du, das ist der Einstieg in all das, was Gott in deinem Leben tun könnte, weil er hat was vor. Er hat einen Plan. Er ist so gut, er ist so verliebt in dich. Sein Lächeln strahlt über dir und manchmal vielleicht auch seine Tränen. So, wenn du möchtest, dass sein Lächeln beständig über dir bleibt und du es siehst, dann ist das der Moment, wo du ein Gebet sprechen kannst, das dein Leben Jesus hingibt. Und wer das möchte, wo auch immer du gerade bist, steht doch gerade jetzt auf. Stehst nicht vor mir, ich sehe es eh nicht, stehst vor Gott. Und Gott sieht sehr wohl, wenn jemand vor ihm steht, auch innerlich. Und heb eine Hand zu Gott und sprich mir folgendes Gebet nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt alle meine Sünden. Es tut mir leid, Herr, dass ich ohne dich gelebt habe. Dass ich an dir vorbeigelebt habe. Dass ich Dinge getan habe, die du hast. Ich bitte dich, vergib mir. Und ich nehme diese Vergebung jetzt. Für mich in Anspruch. Und danke dir, Herr, dass du mein ganzes Leben neu machst. Ich entscheide mich jetzt. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Und werden wir weiter vor Gott bleiben? Vielleicht steht jetzt auch
liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.